Ich möchte den Jungs hier im Emsland die gleiche Möglichkeit bieten, wie ich das damals erlebt habe als Trainer oder auch als Funktionär, weil ich das für wichtig empfunden habe, die Jugendarbeit zu verbessern.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung.
Ja, hallo?
Du musst sofort ins Büro kommen. Ich kann unser Mailprogramm nicht öffnen.
Einmal mit Profis arbeiten.
Du suchst Profis? Erlebe mit uns die Zukunft der IT in Bestform. Wocken IT-Partner. Mehr unter www.wocken-it.com.
Herzlich willkommen, liebe Fans des SV Meppen. Schön, dass wir euch etwas auf die Ohren geben dürfen. Ihr habt euch für Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast, entschieden. Für eine besondere Folge, besonders insofern, dass wir mit unserem heutigen Gast nicht in Meppen, sondern in der Türkei im Trainingslager des SV Meppen sind. Mein Name ist Dieter Krämer, ich bin Mitglied der Emsland Sportredaktion und gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Schillingmann im Wechsel euer Podcast-Moderator. Zuletzt war mit Martin Wagner ein Aufstiegsheld bei uns zu Gast. Auch unser heutiger Gast hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der SV Meppen 2017 in den Profifußball zurückgekehrt ist. Er war 4 Jahre Spieler des SV Meppen von 2016 bis 2020. Danach Jugendtrainer und seit Oktober 2023 ist er sportlicher Leiter. Wir begrüßen David Vesorgic. Hallo David.
Sei gegrüßt.
Schön, dass du dir trotz dieser stressigen Phase Zeit für uns nimmst. Ja, lass uns zunächst mal auf deine Karriere als Spieler zurückblicken. Kürzlich wurde mir in meiner Timeline etwas eingespielt und zwar vom 31. Mai 2017. Rückspiel, Relegation gegen Mannheim, das 8-minütige Elfmeterschießen. Du lachst schon, weil du ahnst, was ich von dir will. Ja. Du warst einer der Schützen, du hast auch den Elfmeter dann vergeben. Wie war das, diesen Weg zum Elfmeterpunkt zurückzulegen, beziehungsweise erstmal hinzulegen? Zittrige Knie gehabt, Puls gepochert und 1000 Gedanken im Kopf gehabt? Oder?
Also zuerst einmal die Entstehung, wie es dazu gekommen ist, dass ich Elfmeterschütze bin, war auch ein bisschen kurios, um ehrlich zu sein. Ich wollte schon schießen. Aber Christian hat auch die Frage gestellt, wer möchte überhaupt schießen? Und dann hat Vido einfach querbeet einfach meinen Namen gerufen. Und ich war noch gar nicht bereit. Ich war irgendwie noch am Lockern machen meiner Beine, hatte noch was getrunken. Und dann habe ich mich auch dazu auch bereit erklärt. Also war ein bisschen kurios. Also Vido war quasi Initiator für meine Entscheidung selber. Aber das war wirklich witzig. Im Nachhinein, wenn wir uns immer treffen, dann ist das auch so eine Anekdote, die wir auch dann miteinander haben. Ja, wie war der Weg dahin? Ich glaube, davor hat Vido, Posi und Mirko geschossen.
Mirko kam danach.
Mirko kam danach.
Okay, ja, genau.
Vorher war Max.
Max Krämer, genau. Patrick Posipal, dann du.
Genau. Ja, es war sehr, sehr aufregend, weil am Ende hast du da in diesen Himmel geguckt. Super viele Menschen, die Stimmung war am Knistern. Mal voller Zuversicht. Ich habe ja auch der ehemalige Torwart von Waldhof Mannheim, Markus Scholz, war ja mein ehemaliger Mitspieler in Dresden. Von daher habe ich gedacht, dass ich total ihn austricksen kann oder so, weil ich eigentlich immer in die andere Ecke geschossen habe. Aber wie gesagt, es war voller Vorfreude. Klar war man auch angespannt, aber nichtsdestotrotz war ich mir super, super selbstsicher, dass ich den reinmache. Am Ende weiß jeder, kann mal YouTube gucken, hast du gerade auch gesagt, habe ich den nicht einwandfrei geschossen. In meinem Gefühl aber war es wirklich so, dass ich den richtig gut geschossen habe, aber wenn ich den jetzt im Nachhinein gesehen habe, dann war das nicht gut, muss man ehrlich sagen. Ja. Viel schlimmer war dann auch wirklich der Weg zurück. Also da war ich von mir unfassbar enttäuscht, weil in diesem Moment für mich eine Welt zusammengebrochen ist. Ich auch komplett in mich eingesackt bin. Und das war wirklich ein Moment, wo ich fast alle emsländischen Fans, die in diesem Stadion waren, vielleicht diesen Traum zerplatzt habe. Und Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann die Hände über den Kopf geschlagen habe, zurückgelaufen bin, das Trikot dann quasi über meinen Kopf gezogen habe. Und dann kam Max Krämer zu mir und sagt: David, mach dir keinen Kopf. Wir sind durch so viele Täler gegangen, ja, haben so viele Erfolge miteinander gehabt. Komm, rettet das jetzt. Komm, mach das schon. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dann mit dem Rücken zum Elfmeterschießen stand, weil ich konnte das einfach nicht mehr mit ertragen. Und dann hat Gommert den gehalten, an den Pfosten, glaube ich, gelenkt, von Segert.
Richtig.
Und Max hat mich umarmt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da war für mich klar, hey, der liebe Gott hat hier wieder, oder der Fußballgott hat hier eine zweite Chance gegeben. Weil das war nicht einfach, der Rückweg. Aber dennoch war das super aufregend und möchte ich auch nicht missen und gehört auch zu meiner Geschichte und dem SV Meppen noch dazu. Dann. Also ich, als kleiner Spaß sage ich immer, da habe ich den SV Waldhof Mannheim so ein bisschen ja, gelockt so in die falsche Fährte, damit sie sich in Sicherheit wägen. Aber nein, das war ein kleiner Scherz. Aber wie gesagt, das war schön, gehört da zur Geschichte dazu. Und ja, bin froh, dass ich ein Teil dieser Mannschaft auch sein durfte.
War es tatsächlich dann so, dass in dem Moment, wo du verschießt, dass einem das so in den Kopf schießt, nur nach dem Motto, okay, was tue ich mir und meinen Mitspielern oder dem Verein vielleicht auch an? Weil ich hätte jetzt gedacht, man ist dann so im Tunnel, man hat gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, sondern man lebt nur im Moment dann irgendwie.
Doch, auf jeden Fall, weil am Ende hat keiner damit gerechnet, dass wir hochgehen. So, und man hat es da an dem Tag gespürt, dass da eine Besonderheit herrscht im Stadion. Und in der ganzen Region auch. Und man hatte das Gefühl, dass dieser eine Moment durch meine Person vielleicht eine Entscheidung fällen könnte, die halt ja nicht gut ist. Ne? Weil am Ende hättest du nach 30 Jahren wieder in den Profifußball kommen können. Und so ist Fußball dann halt, dass dann halt Kleinigkeiten entscheiden. Und so war es auch dann mein Elfmeter, genauso auch der von Segert. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Letzte war, der den am Pfosten geschossen hat.
Gärtner, ne?
Ja, ja, genau. Und da gehören kleine Nuancen dazu und Kleinigkeiten. Und ich war wirklich auch in einem Moment kurz versetzt, damals in meiner Jugendzeit, weil in der U17-Bundesliga hatten wir damals auch ein Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Hertha BSC. Und da habe ich den auch verschossen. Und da kamen auch so wieder so Lichtblitze auf, und wo ich dann mich dann wieder ja, zurückgefühlt habe in die Vergangenheit und auch die ganzen Leute drumherum dann auch angeschaut habe. Und da kamen halt ja, Gefühle hoch, die halt nicht schön waren, weil man viele Leute vielleicht enttäuschte nach so einer Saison, die für uns eigentlich top war. Ja, und Relegation ist, wenn ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, nicht cool, ist scheiße, so nach dem Motto.
Absolut.
Und ja, gehört nicht dazu. Und Waldhof hat, glaube ich, davor auch zweimal schon die Relegation nicht geschafft. Und dann das dritte Mal gegen uns. Für uns ein schönes Ende. Ja. Aber das war wirklich so, dass ich in dem Moment tiefe Trauer empfunden habe, Enttäuschung. Keine Wut, sondern einfach nur pure Enttäuschung gegenüber den ganz vielen Leuten, weil auch meiner Mannschaft gegenüber. Ja, weil ich den entscheidenden Elfmeter vielleicht verschossen hätte.
Mm. Ja, ich glaube, Waldhof hatte im Jahr vor gegen Lotte die Relegation nicht geschafft und im Jahr nach euch sogar gegen Uerdingen, meine ich, mich erinnern zu können. Aber ist am Ende auch unwichtig. Also hattet ihr das Elfmeterschießen tatsächlich gar nicht trainiert in den Tagen vorher?
Boah, gute Frage. Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, nee. Okay. Weiß nicht. Wir haben mal ab und an nach dem Training geschossen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir wirklich Elfmeterschießen trainiert haben. Mhm. Da müsste ich mal die anderen fragen, um ehrlich zu sein.
Ja, okay. Du bist ja in Wuppertal geboren. Da hast dann erst da Fußball gespielt, dann bei Borussia Dortmund, in Aalen, Bayern München, Dynamo Dresden, Alemannia Aachen. Bist dann von Aachen 2016 nach Meppen gekommen. Inwiefern hat es auch eine Rolle gespielt, dass deine Frau aus Nordhorn hier aus der Gegend kommt?
Ja, eine riesengroße. Also am Ende hat sie vieles für mich aufgegeben, muss man ehrlicherweise gestehen. Sie hat damals eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht und war dann auch fertig, wurde auch übernommen. Und dann stand meine Entscheidung nach Aalen an, nach München zu gehen. Und sie hat dann gesagt, weißt du was, David, ich komme mit. Und da waren wir gerade mal ein Jahr zusammen. Und hat quasi die Zelte hier abgebrochen, nur wegen meiner Person. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und wir waren auch relativ frisch zusammen, wie gesagt, ein Jahr. Und ja, ich bin ihr super dankbar, dass sie die Reise mit mir die letzten Jahre mitgemacht hat. Und für uns war auch immer klar, dass wir wieder zurückkommen. Ja, und ob es dann in der Grafschaft selber ist oder im Emsland, das war eigentlich egal. Aber in die Region wollten wir schon zurück, weil wir diesen Traum hatten, Eigenheim, ja, unsere Kinder sollen ländlich aufwachsen, ja, sollen behutsam aufwachsen und nicht in der Großstadt, wie ich das damals erlebt habe, weil das schon ein anderes Leben ist. Und dann kam dieser Moment mit SV Meppen und der Hauskauf, den wir hatten. Meine Kinder sind dann auch, zwei Kinder sind hier geboren in Lingen. Und von daher bin ich super froh, dass wir diesen Schritt damals gegangen sind oder jetzt gemacht haben. Ja.
Ja, ich kann mich noch gut an dein Ende deiner aktiven Laufbahn erinnern. Das war ja der erste Sommer, Corona-Sommer im Prinzip 2020. Die Fans durften nicht ins Stadion, haben dann vor der Geschäftsstelle gewartet. Du warst da sehr berührt, als euch die Fans da empfangen haben und du verabschiedet worden bist. Weil in dem Moment du etwas aufgeben musstest, weil du geliebt hast, was du sehr geliebt hast, oder bist du ohnehin ein ziemlich emotionaler Mensch?
Boah, also ich bin schon emotional, ja. Positiv wie negativ ausgerichtet manchmal. Aber mir wurde dann in dem Moment bewusst einfach, dass ich diese Leidenschaft, die ich jahrelang nachgegangen bin, nicht mehr ausüben kann, weil mein körperlicher Zustand dann einfach auch nicht mehr ausreichend war. Ich konnte nicht mehr Fußball spielen, mein Knie war total hinüber. Ja, und ich konnte es mir nicht zumuten, ich konnte es meiner Familie nicht mehr zumuten, meinen Mitspielern sowieso und dem Verein sowieso nicht. Ja, und dann war es umso schöner, dass trotz Corona sich Leute bereit erklärt haben, sich zum Stadion zu stellen. Nicht nur ich bin hier verabschiedet worden. Ja? Damals ist ja Christian auch gegangen. Max ist auch, glaube ich, gegangen in dem Jahr. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Und da war einfach ein Moment, klar, so ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist. Dann kommt das alles so hinaus. Und zeitgleich aber auch die Reise mit den Mitspielern und meinem Trainer damals auch, Christian, dann halt einfach auch zu beenden. Und das war so ein Moment, wo einfach bei mir auch die Tränen geflossen sind, weil ich auch gemerkt habe, dass der Verein mir super viel Wertschätzung zurückgegeben hat, mich aufgenommen hat in einer schweren Zeit und ich das auch mit dem Aufstieg, mit der ganzen Mannschaft auch gekrönt habe. Wir noch eine schöne Zeit in der dritten Liga hatten und dann für mich einfach klar wurde, boah, jetzt ist der Moment gekommen, finito. Mhm. Ja, und das war dann halt einfach mit Tränen und die mussten einfach raus.
Gab es da dann dieses Loch, von dem einige Leistungssportler auch sprechen, weil, sag mal, kein geregelter Tagesablauf mehr, sondern irgendwie eine neue Aufgabe, neue Beschäftigung, die man sucht? Oder hattest du damit keine Probleme?
Nee, war nicht so, weil hatte ich meinen Job, ja, den ich ja zeitgleich ausgeübt habe, als ich auch noch bei Meppen gespielt habe, als Industriekaufmann bei Einhaus. Und das kam gar nicht. Also vielmehr kam halt die Kabine nicht zu betreten. So dieses Kabinenleben hat mir halt einfach gefehlt. Also diesen Alltag mit Training und so weiter, das gar nicht. Weil ich bin ja dann zu AS Sevilla gegangen, habe dann ja nochmal eine andere Seite vom Fußball kennengelernt. Ne? Selber Tasche packen, ne? Eine Kiste Bier nach dem Training, Freitag dann halt Döner bestellen und sowas. Ne? Das war ja schon was anderes. Ne? Hier dann wurden die Sachen nicht gewaschen und so, du musst das alles selber machen. Schienbeinschoner mal auch anziehen beim Training. Also war schon was anderes. Also hat mir nicht gefehlt, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, nur das Kabinenleben, ne? diesen Spaß haben dann auch mit meinen Jungs, mit denen ich aufgestiegen bin oder mit dem Verein, den ich auch mir sehr ins Herz geschlossen habe. Ja, das hat gefehlt, aber dieses Fußball abzuschließen, man war irgendwie immer mit verbunden mit dem Fußball.
Ja. Du bist dann ins Jugendleistungszentrum Emsland gegangen, das heute Nachwuchsleistungszentrum Emsland heißt, als hauptamtlicher Jugendtrainer der U16-Mannschaft sowie als Video- und Spielanalyst. Und in diesem Zusammenhang spielen wir mal den ersten O-Ton ein. Und zwar haben wir Lukas Beniermann, mit dem du dort zusammengearbeitet hast, mal gefragt, ob er dich mal beschreiben kann und wie die Zusammenarbeit mit dir funktioniert hat und abgelaufen ist. Das spiele ich jetzt gerne mal ein.
Hallo David. Beste Grüße gehen raus ins Trainingslager in die Türkei. Ich hoffe, ihr habt eine richtig gute Zeit. Ich schleiche mich an dieser Stelle mal in euren Podcast ein. Und zwar kennen wir uns inzwischen ja schon eine ganze Weile. Ich komme gleich nochmal auf unsere erste Begegnung zu sprechen, wenn du dich denn erinnerst. 2019 bist du dann bei uns in der U17 als Co- und Individualtrainer eingestiegen. Damals warst du noch aktiver Spieler für den SV Meppen. Nach deinem Karriereende bist du uns dann treu geblieben. Hast eine gewisse Zeit später noch deine eigene Truppe übernommen, durftest dann noch später hauptamtlich bei uns einsteigen als U16-Trainer und Videoanalyst. Und da haben wir uns dann doch eine ganze Zeit lang ein Büro geteilt. Einige sagen Büro, andere nennen es anders, das kannst du ja mal aufdecken. Wir hatten richtig viel Spaß miteinander, mir hat's richtig gut gefallen. Haben etliche Fußballspiele gemeinsam geschaut, haben Gegner zerlegt und viel gelacht. Richtig cool. Aber ich komme nochmal zurück auf unsere erste Begegnung. Damals müsstest du noch bei Dynamo Dresden gespielt haben, zumindest hast du Kleidung von diesem Verein getragen und warst in der Grafschaft Bentheim zu Gast. Nicht zuletzt, weil deine Frau daherkommt, haben wir noch einen gemeinsamen Bekannten, der das inszeniert hat. Und bei der Maßnahme war auch noch ein späterer Mitspieler von dir zugegen. Vielleicht erinnerst du dich und kannst mal aufklären. Beste Grüße, eine ganz gute Zeit euch und wir sehen uns.
Ja, kannst du mal aufklären, was dahinter steckt? Die erste Begegnung und wen habt ihr da kennengelernt?
Also ich war in der Sommerpause bei Dynamo Dresden, wo ich dann nach Alemannia Aachen gewechselt bin. Nee, war ich dann noch bei Dresden? Ich weiß gar nicht. Doch, bei Dynamo Dresden, ja. Lukas war damals Trainer der JSG Oelsen-Wielen in der U17, also B1. Und ein gemeinsamer Freund hat dann halt gesagt, du David, hast du mal Bock mitzumachen und ein paar Kinder mitzutrainieren? Das wäre ein Highlight für die Jungs. Und zu seiner zweiten Aussage, damals war Mathis Haßmann im Tor. Ja, und ich habe dann just for fun einfach da mittrainiert. Ja, und bin da hingefahren mit meinen Dynamo-Klamotten und Lukas war Trainer. Und unser gemeinsamer Freund Frank Beuker war Co-Trainer. Ja, und dann habe ich da einfach mitgemacht und so war unsere erste Begegnung. Ich kannte Lukas vorher nicht. Ja, das ist da das erste Mal auch dann geschehen. Und ja, so haben wir uns dann halt kennengelernt. Und damals war er noch in Amateurbereichen unterwegs als Trainer. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Und da hat er, glaube ich, noch ein bisschen Haare auf dem Kopf gehabt. Um ehrlich zu sein, ich kann mich aber jetzt...
Das muss schon lange her sein.
Das muss echt lange her sein. Ich wage erinnern zu können, dass er da Haare auf dem Kopf hatte. Aber nee, war eine schöne Begegnung. Die Jungs haben sich wahnsinnig gefreut. Und Mathis war da im Tor. Daran kann ich mich auch erinnern. Sah nicht aus wie jetzt. Um einfach mal eine kleine Anekdote mitzugeben.
Und das Büro, das ihr geteilt habt, war das so ein kleiner Raum und wie habt ihr es genannt?
Na, das ist ein Insider auf der Geschäftsstelle. Also das ist unter der Kneipe. Ja, befindet sich ja damals noch ein Konferenzraum, hieß es so. Da wurde eine Küche eingebaut. Ja, und seitdem wir in der Geschäftsstelle mehr und mehr Leute geworden sind, verbringen wir da die Mittagszeit und nennen das immer den Sozialraum, weil viele soziale Menschen da zusammenfinden. Warum der Sozialraum genannt worden ist, das kann eigentlich Daniel Eick und Lukas besser beantworten, glaube ich, die den, glaube ich, so getauft haben. Aber wie gesagt, da ist eine Küche drin und das war auch dann auch unser Büro. Ja, und viele, viele Leute sind tagsüber da reingekommen und haben Lukas und mir immer Fragen gestellt, obwohl eigentlich die Geschäftsstelle auf der anderen Seite waren. Aber von daher, Sozialraum, so wurde er getauft. Und da treffen wir uns sehr, sehr gerne zum Mittagessen und tauschen uns über den SV Meppen und allgemeine Dinge aus.
Wie hast du diese Zeit im Nachwuchsleistungszentrum so erlebt? Ich meine, viele Spieler kannten dich ja noch aus deiner Profikarriere, haben vielleicht auch ein bisschen so aufgeschaut. Und du hast dann natürlich auch viel selbst erlebt im Jugendbereich. Was war dir wichtig, den Jungs vielleicht auch mitzugeben, weil natürlich alle den ganz, ganz großen Traum haben und jeder oder viele wissen, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz am Ende auch tatsächlich in den Profifußball kommt.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass auch in der Türkei ich ein Gespräch mit Christian und Heinemann hatte und da ging es auch so, David, was planst du nach dem Fußball, weil ich da schon angedeutet habe, dass ich das nicht mehr weitermache. Da war schon meine Idee, im Jugendbereich zu arbeiten, weil wie du es gerade angesprochen hast, habe ich damals selber meine Laufbahn in der Jugend vom BVB verbracht und das relativ lange. Ich glaube, das waren 13 Jahre und habe den von der Pike auf dann kennengelernt. Und das war einfach auch mein Anstoß sozusagen zu sagen, ich möchte den Jungs hier im Emsland die gleiche Möglichkeit bieten, wie ich das damals erlebt habe als Trainer oder auch als Funktionär, weil ich das für wichtig empfunden habe, die Jugendarbeit zu verbessern. Weil man muss schon sagen, dass das ein Prozess war, vom JLZ zum NLZ. Und wir in dieser Entwicklung einfach deutlich besser geworden sind. Und ich wollte einfach ein Teil davon sein. Ja, ich wollte ein Teil davon sein, auch gemeinsam mit vielen anderen, auch Lukas oder jetzt Bruno, damals auch Volker und Jens, einfach diesen Prozess zu geben, dass wir vom JLZ zum NLZ werden. Und da hat auch viele Gespräche mit Winfried Budde damals auch dazu geführt, dass man sagt, ey, geh doch den ersten Step vielleicht ein bisschen zurück, sammle deine Erfahrungen, ja, sei es als Trainer oder als Individualtrainer, Co-Trainer, um einfach ein Gefühl zu entwickeln, kann das was sein? Weil vorher war ich ja wirklich immer nur Nehmer. Ich saß da, habe den Trainer zugehört, habe immer genickt und habe auch meine Meinung geäußert, aber ich habe es ausgeführt. Ja? Und dann musst du dann selber vorne stehen und selber dann halt Jungs, die den Traum haben, wie du es gerade sagst, dabei zu begleiten halt und viele Tipps auch mitzugeben. Und das war spannend in dieser Zeit oder für mich. Und von daher war das auch der logische Schritt, dass ich erst meine Erfahrungen und meine ersten Schritte dann im Jugendbereich auch mache.
Angenommen, mein Sohn wäre jetzt von seinem Talent her dafür geeignet, fürs Nachwuchsleistungszentrum. Wie ehrlich bist du zu den Jungs und sagst, okay, ihr müsst dieses und jenes müsst ihr beachten? Sind die dafür überhaupt empfänglich?
Spannende Frage. Also am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mit der Ehrlichkeit schon nicht in dem Moment vielleicht diesen Prozess ermöglicht, aber im Nachhinein, weil am Ende sagen ja immer, rückblickend haben die Jungs, waren die ja ehrlich mit mir, oder rückblickend hätte ich mal das gemacht, und da hat mir der Trainer das gesagt. Und das ist halt in meiner Laufbahn, wo ich in der Jugend gespielt habe, hatte ich viele Trainer, die sehr allgemein über sich geäußert haben und nie detailliert, und umso mehr es dann Richtung Spitze ging, habe ich dann auch gemerkt, dass Ehrlichkeit im Fußball ja nicht immer gegeben war. Und ich wollte nicht so sein. Und ich habe einige Personen kennengelernt, wo ich das gesehen habe, wo ich das auch miterlebt habe. Und das war für mich dann in meiner Entwicklung einfach super, weil ich von den Leuten auch lernen konnte. Das war ein Ralf Minge zum Beispiel, der damals bei Dynamo Dresden sehr ehrlich mit mir umgegangen ist. In der Ansprache, aber auch mit meiner Persönlichkeit. Und das habe ich einfach so mitgenommen. Und für mich war wichtig, dass ich dann, wenn ich Jugendspielern begleite, das klingt in dem Moment sehr hart vielleicht, was ich sage, aber für ihre Entwicklung ist es dann richtig, glaube ich, dass sie ein ehrliches Feedback bekommen. Ja? Und begleitend aber auch diesen Weg auch mitgehen. Weil sie führen ja aus. Ich kann ja nur das beobachten, bewerten und zusammen mit ihnen die Erfolge da sozusagen erarbeiten. Und da ist mir schon wichtig, dass ich den Jungs dann ein ehrliches Feedback gebe.
Was hat denn Ralf Minge zu dir gesagt?
Ralf Minge hat zu mir gesagt, David, pro Halbzeit immer 2 Flanken. Das ist immer Fakt. Das war immer, wenn ich die nicht gegeben habe, dann musste ich in sein Büro. Und da haben wir auch mal ein paar Spiele analysiert. Aber mehr die menschliche Komponente. Er hat mich einfach als Mensch wahrgenommen. Und das hat man im Fußball ja ganz, ganz wenig. Da hat man wirklich nur den Fußballer. Du musst ja funktionieren im Stadion vor den Leuten, weil du denen ja A, was bieten musst. Sponsoren buttern Geld rein, die wollen was sehen oder wollen wieder ein Investment zurückhaben. So, und da musst du auch funktionieren. Aber er hat immer diese Menschlichkeit gesehen und diese Persönlichkeit im Vordergrund gestellt und oft mich beurteilt und bewertet. Und wir hatten super viele intensive Gespräche. Und wer Ralf kennt, ist sehr, sehr emotional, ja, und gibt dir das aber auch mit. Und das war mir einfach immer wichtig. Und wie gesagt, diese Persönlichkeit war prägend in meiner Laufzeit, der einfach eine Riesenpersönlichkeit war. Ja, wenn er einen Raum betreten hat, dann hat man die Aura einfach gespürt. Und das war super toll. Und die Gespräche mit ihm waren immer einzigartig. Ja.
Ja, nun bist du seit dem 28. Oktober des vergangenen Jahres sportlicher Leiter offiziell beim SV Meppen. Wie ist es entstanden? Ich meine, du hattest eine Aufgabe, hast dir sicherlich auch Gedanken gemacht, will ich Trainer sein, will ich vielleicht etwas im Management machen, welche Aufgaben kämen für mich in Frage? Ja, wie ist das entstanden dann?
Ja, wie gesagt, also ich habe ja meine ich glaube, vorher habe ich bei einem deiner Kollegen, glaube ich, noch ein Interview gegeben, wie meine Hospitation in Manchester war.
Genau.
Da hieß es ja, ich will die nächste Lizenz machen. In dem Moment war ich Trainer. So, und der Verein kam dann irgendwann, ich kurz bevor du gesagt hast, im Oktober, auf mich zu und sagte, du, David, wir haben uns so oft ausgetauscht über Fußball, erzähl mal deine Vision, dein Konzept, wie du den SV Meppen siehst oder was ein sportlicher Leiter für dich mitbringen muss beim SV Meppen. Und da war mir so bewusst, okay, was braucht der SV Meppen? Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe die dann auf Papier gebracht oder dann zu einer PowerPoint, habe das dann vorgestellt beim Vorstand, und dann haben wir uns wirklich intensiv und auch sehr lange, fast 2 Stunden dann auch darüber unterhalten. Und dann nach einer Weile kam der Anruf von Heiner, sagte zu mir, du David, du hast das richtig gut gemacht, du hast dich auch gegen andere durchgesetzt, war nicht der einzige Kandidat, und wir können uns das super gut vorstellen. Und da hat es bei mir dann auch irgendwo ja, nachdenklich gemacht, weil einerseits war ich super gerne Trainer, was ich auch vielleicht noch bin, weil ich das auch gerne mag zu begleiten. Aber andererseits war es auch spannend, diesen Prozess einfach mitzugehen und auch was zu entwickeln, weil am Ende hat dieser Verein unfassbares Potenzial, meiner Meinung nach, und den wollte ich auch gerne mitbegleiten. So, und das war mir halt einfach wichtig und hat das auch gespürt von den Verantwortlichen, dass ja, diese Ehrlichkeit und aber auch dieses Vertrauen mir wiedergebracht worden oder entgegengebracht worden ist. Und dann habe ich sehr, sehr lange auch mit meiner Frau darüber gesprochen, mit meiner Familie darüber gesprochen. Ist das der richtige Schritt? Siehst du dich nicht vielleicht als Trainer? Aber dann habe ich mir auch gedacht, du, wenn du dich wagst, dann gewinnst du auch vielleicht nicht. Und du kannst auch vielleicht nicht in diesem Prozess helfen, den Verein wieder voranzubringen oder dabei zu beteiligen, einfach ja, das Potenzial rauszuholen, was der Verein hat.
Aber die Tür zum Trainer-Dasein, höre ich so raus, sind noch nicht ganz geschlossen für dich.
Ich möchte schon gerne meine nächste Trainerlizenz machen, aber ich schiele jetzt nicht auf den oder den Posten. Wie gesagt, es ist jetzt in dem Moment so gekommen, was für mich auch super spannend ist, weil ich die Jungs quasi mit begleite, mit Adrian zusammen, mit dem Trainerteam zusammen, mit dem Vorstand zusammen, mit dem ganzen Team drumherum, sei es Marketing oder aber sei es auch das NLZ, einfach diesen Weg zu gehen, den man jetzt eingeschlagen hat. Und das war für mich super spannend. Aber man soll niemals nie sagen, ob es dann am Ende irgendwann mal ja, zum Trainer wird oder auch nicht, sei nicht ausgeschlossen. Aber will mich einfach austesten, was das angeht, ja, meine Grenzen auch kennenlernen. Und ja, wie gesagt, wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht, ne?
Ja, das Vertrauen des Vorstands hast du schon mal. Wie ist die Rückmeldung von den Fans? Ich meine, als Spieler haben die dich sehr geschätzt, haben dich auch angefeuert. Wie vorbehaltlos wirst du da unterstützt von der Anhängerschaft des SV Meppen?
Gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich nie irgendwie so ein richtiges Gespräch mit einem der Szene, sage ich mal. Das steht noch aus, das wollte ich gerne auch mal geführt haben. Aber was ich jetzt so gelesen habe und was ich auch so gehört habe, durchweg positiv, weil ich die Strukturen im SV Meppen kenne, sei es Jugendbereich, sei es aber auch oben. Und das war mein großes Plus, weil ich kenne den Verein ja, von der Pike auf, sage ich mal, weiß, wo man an welche Stellenstrauben man drehen muss, um vielleicht erfolgreich zu sein. Daher denke ich, oder habe auch so, was ich gelesen habe, war es durchweg positiv. Ich habe viele, viele Nachrichten bekommen von meinem Freundeskreis, aber auch von ehemaligen Weggefährten, die mir ganz, ganz viel ja, Glück und die Daumen drücken, dass das dann auch erfolgreich sein wird.
Der Verein hat damals gesagt oder vor ein paar Wochen gesagt, dass du das Bindeglied zwischen Mannschaft und Sportvorstand Heiner Beckmann sein sollst. Hier im Trainingslager sieht man euch auch, dich und Heiner auch häufig im Gespräch, vielfach im Austausch. Ja, inwiefern grenzt du dich vom Sportvorstand ab? Gibt es Überschneidungen? Bist du ihm unterstellt? Wie ist da die Aufgabenteilung?
Ja, am Ende, was ganze Vereinsentscheidungen angeht, ne? Finanzen, Außendarstellung, ja, vereinsinterne Sachen, sage ich mal, was der Vorstand bespricht, sage ich mal, das ist dann einfach nicht mein Part. Ja, ich bin quasi wirklich für den operativen Bereich vor Ort zuständig. Ja, begleite die Mannschaft, begleite den Trainer, bin auch beim NLZ immer wieder auch vorhanden und führe super, super viele Gespräche, um einfach nah an diesem Prozess auch dabei zu sein. Weil das hat ja auch die letzten Jahre Heiner leider nicht wuppen können. Ja, das ist halt so. Da er beruflich ja auch noch eine Firma hatte, eine eigenständige Firma. Und dem Verein ist einfach wichtig war, jemanden vor Ort zu haben, der Entscheidungen auch trifft. Der auch schnelle Entscheidungen trifft und nicht erstmal auf die lange Bank schiebt, weil im Fußball ist super dynamisch und da brauchst du jemanden vor Ort, der dann einfach diesen Entscheidungsprozess oder die Entscheidungsfähigkeit hat und das wurde dann mit meiner Person ja, installiert und wie gesagt, Heiner und ich sind regelmäßig im Austausch, ja, was auch Transfers angeht, was den Kader angeht. Ja, am Ende ist, wie gesagt, Heiner mein Chef. Ja, wir tauschen uns über Sachen aus und dieses ganze Konzept, Strukturen, Kommunikationswege intern, das habe ich jetzt so auf die Beine gestellt. So, und das macht Heiner jetzt sozusagen dann nicht mehr. Und Heiner ist, wie gesagt, dann involviert in allen Transfersentscheidungen. Und ja, wir sind regelmäßig in Austausch dann, was das angeht.
Ja, Also der Verein hat ja auch gesagt, um in die dritte Liga irgendwann vielleicht mal wieder zurückzukehren, wirst du sozusagen als sportlicher Leiter installiert, du sollst die Professionalisierung im sportlichen Bereich weiter vorantreiben. Das klingt aber auch ein bisschen nach einem Eingeständnis, dass es vielleicht nicht immer so professionell in diesem Bereich gewesen ist. Ist es das, was du meinst, wenn du sagst, Heiner Beckmann konnte nicht immer vor Ort sein und da hat sozusagen dann diese Position oder diese Figur gefehlt?
Man hat es ja auch bestätigt, als er immer gesagt hat, man war zu weit weg von Stefan Krämer. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, wenn du jedes Training bewerten kannst. Wie haben die Jungs gerade trainiert? Wie sind sie drauf? Gibt es irgendwelche Probleme, die vielleicht nicht zum Vorstand gelangen, weil man einfach nicht zu nah dran war? So, und das war einfach diese Idee dahinter, dass man den sportlichen Leiter hat. Und hinzu kommt noch, dass man eine Profile erstellen muss, was die Kaderstruktur angeht, was die Kaderzusammenstellung angeht, dass das nicht nur quasi über ein Telefon läuft, weil da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ne? Jeder muss in diesem Prozess involviert sein, ja, sei es ein Trainer, sei es ein Sportvorstand, sei es ein sportlicher Leiter, sei es aber auch ein Videoanalyst, ein Scout, weil am Ende arbeiten die ja auch drumherum und die müssen ja auch wissen, mit was für eine Idee wir Fußball spielen wollen. Und das war halt wichtig und da muss jemand vor Ort sein, der einfach das als Idee überbringen muss, ja, der nahbar ist, weil die Jungs haben ja auch Fragen, ne? was Entscheidungen oder Vereinsentscheidungen angehen. Ja, und da ist man halt wirklich regelmäßig in Austausch mit den Jungs, aber auch mit dem Staff und mit dem Vorstand auch.
Ja, in der Vorsaison hatte dann Thilo Leugers diese Position für ein paar Wochen inne. Wir haben ihn beim Budenzauber natürlich darauf angesprochen, weil ihr beiden kennt euch auch. Er ist sozusagen dein Vorgänger. Und wollen wir uns mal anhören, was er über David Vesogic gesagt hat.
Ich freue mich einfach, dass David das jetzt macht und ich glaube, er ist da mit voller Intensität dabei. Wenn man David so sieht und wenn man David auch kennt, dann lässt er nicht locker und ich glaube, das ist auch genau das Richtige, was Meppen jetzt braucht. Er hat das Netzwerk, er hat auch das Wissen über Fußball, er hat eine klare Idee von, wie er Fußball spielen will, aber er hat auch eine klare Idee davon, in welche Richtung der Verein gehen könnte oder sollte, seiner Meinung nach. Er kommt von der Basis, er kennt den Verein, er kennt die Leute, also ich glaube schon, dass es genau der richtige Mann ist jetzt.
Ja, was ist deine Idee? Wohin soll der SV Meppen steuern in den nächsten Jahren?
Aber wir wollen schon mittelfristig wieder zurück in die dritte Liga. Also mit dem Aufstiegsjahr wollen wir hoch, das ist ganz klar. Danach muss es aber gut vorbereitet sein. Ja? Wir müssen eine Mannschaft zusammenstellen, die hungrig ist, die entwicklungsfähig ist, die aber auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringt. Ja? Man kann es nicht nur mit jungen, wilden Hüpfern, sage ich mal, hinkriegen. Dennoch finde ich es wichtig, dass man trotzdem, dass die Jungs, die jetzt gerade performen, sei es ein Prasse zum Beispiel, ein bestes Beispiel, der Junge kommt aus einer eigenen Jugend und da verzeiht man vielleicht ein bisschen mehr. So, von denen wollen wir auch mehr rausbringen. Und das ist ja genau das, was ich eingangs gesagt habe. Wir sind da bei diesen JLZ- oder NLZ-Geschichten deutlich besser geworden. Ja, die Jungs sind besser ausgebildet und können auch schneller nach oben hinkommen, weil die das Potenzial haben. Nur wir müssen sie auch darauf vorbereiten. Ja, aktuell trainieren sie 3 bis 4 Mal. So, wenn sie hochkommen, haben sie bis 5 zu 6 oder 7, 8 Einheiten. Ja, dahin müssen wir den Übergangsbereich deutlich besser gestalten. Mehr Einheiten kreieren, damit die Jungs besser vorbereitet sind, schneller vorbereitet sind auf Männerfußball. So, und das ist halt die Idee auch dahinter, dass wir Jungs aus unserem eigenen Stall nach oben integrieren, dass die sofort das Potenzial haben, Regionalliga zu spielen. Im schlimmsten Fall Oberliga, weil das ist ein super Unterbau für uns, wo wir jetzt auch gerade dermaßen profitieren, wenn man sieht, wie auch die zweite Mannschaft performt, wie unsere A-Jugend performt, wie unsere B-Jugend performt. Also wir sind da gerade super, super gut unterwegs und die wollen wir halt nach oben integrieren. Dann brauchen wir aber auch Jungs, wenn wir die holen, die einen regionalen Bezug vielleicht auch haben. Ne? Das ist schon die Idee dahinter, dass man sagt, wir grenzen unser Einzugsgebiet ein, was auch das Scouting angeht, sei es dann auch Regionalliga Nord, Regionalliga West, Holland. Und das ist so die Idee, dass man einfach sagt, wir brauchen keine Spieler aus Regionalliga Bayern. Ja, außer der hat vielleicht einen Bezugspunkt, wie jetzt bei Johnny, der in Münster in der Jugend gespielt hat, der nicht weit weg wohnt, der dann SV Meppen kennt, wenn er mal vielleicht mal einen freien Tag hat, dass er schnelle Wege nach Hause hat. So, das ist so die Idee dahinter, weil die bei uns den nächsten Step gehen können. Und die jung sind, die entwicklungsfähig sind, die hungrig sind, ja, und die vor allem Charakter mitbringen. Weil ich glaube, die letzten Jahre ist man mehr auf Namen gegangen, anstatt auf vielleicht, oder Vita, anstatt auf Charakter, um einfach dieses Gespräch auch mit denen zu führen, Warum ist der SV Meppen für dich so attraktiv? Warum willst du hier Fußball spielen? Und dann merkst du sofort, oh, der brennt dafür. Wenn er das Stadion betritt und sagt, boah, da passen 12.000 Leute rein und da will ich unbedingt spielen. Oder ich habe euch gesehen und das war mega. Und hinzu hast du noch mit Adrian einen Trainer, der sehr impulsiv ist und der auch sehr das auch lebt. Und die Gespräche, die wir zusammen jetzt geführt haben, waren super. Und da merkt man auch ganz genau, dass wir die gleiche Art von Fußball spielen wollen. Ja, nach vorne attackieren, mutig sein. Weil ich glaube, dass wenn mit Mut, ja, hast du viel, viel mehr Chancen. Und so sehe ich auch den SV Meppen. Ja, dass wir mutig agieren, hoch agieren, ja, Pressing spielen. Und das kannst du mit Spielern nur tun, die einen guten Charakter haben.
Ja, Thilo lobt ja auch dein Netzwerk. Das war auch die Diskussion, als Ernst Middenhoff ja sozusagen zum SV Meppen gekommen ist. Die Frage, okay, kann der überhaupt ein Netzwerk haben, um Spieler zu verpflichten, um den SV Meppen besser zu machen? Dass du als Fußballer, als aktiver Fußballer, dass du gut vernetzt warst, ist natürlich sicherlich auch richtig. Aber hast du auch ein Netzwerk, um hier, sag ich mal, der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben, Zu- und Abgänge zu holen, zu schaffen?
Ja, da bin ich schon gut vernetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und so selbstbewusst darf ich auch sein, dass ich über die Jahre mir das aufgebaut habe. Ich super, super viele Menschen kennengelernt habe, sei es Berater, sei es aber auch Manager. Hinzu kommt noch, das merke ich auch jetzt gerade so, die Jungs kommen gerade auch in einem Alter, mit denen ich zusammengespielt habe, die auch jetzt aufhören und die auch dann in den Profifußball oder ja, nicht Profifußball, aber in den Fußball reingeraten und ja, dieses Metier dann mitgehen. So, und alte Weggefährten wieder treffe und ja, das ist dann halt auch wieder schön, ne? Und man tauscht sich auch aus. Dennoch sage ich, wenn man selbstständig ist, ja, hat man auch nicht die Erfahrung, hat man auch nicht das Netzwerk. Das muss man sich auch alles aufbauen. Und das entsteht auch. Das ist auch ein Prozess. So, und Ernst war ja relativ lange auch nicht mehr in Deutschland zum Beispiel, aber hat auch sein Netzwerk, hat auch Leute, die immer noch im Fußball arbeiten. Und genauso ist es auch bei mir. Und dieser Mix aus meinem Netzwerk, dieser Mix dann auch vielleicht Erfahrung zu sammeln, das zu kombinieren oder mehr Leute wie auch wieder kennenzulernen, das zu kombinieren, ist ja für mich, finde ich gut so, und ich glaube, da mache ich mir auch keine Angst oder keine Sorgen. Also von daher, wie gesagt, und ich habe immer noch Heiner, der mich in allen Sachen auch unterstützt und wo ich den auch gerne nach Rückfragen auch in Betracht nehme sozusagen. Ne?
Mm, ja. Ja, lass uns noch zu den anstehenden Themen kommen, die Fans natürlich jetzt mit am meisten interessieren, weil wir uns in dieser Transferphase befinden, die im Winter natürlich dann vermeintlich noch ein paar Zu- oder Abgänge bringen könnte. Im Sommer laufen natürlich ein paar Verträge aus. Wie stehen die Chancen, dass Marek Janssen in der nächsten Saison auch noch beim SV Meppen spielt?
Gut, mit Marek sind wir auch, wie mit den anderen Jungs, ständig im Austausch. Ja, klar ist er begehrt gerade. Oder was heißt begehrt? Aber er spielt sich ein bisschen in den Ruhm rein. Wenn man Tore schießt, ist man halt ein bisschen begehrt. Dennoch, die Jungs fühlen sich alle pudelwohl. Das merkt man, das merkt man auch hier im Trainingslager, ja, wie sie da auf dem Platz auch agieren. Auch Marek ist ein super Beispiel, was die Mannschaft auch für einen Prozess genommen hat. Am Anfang der Saison hat er auch kein schönes Interview gegeben. Ne? Aber jetzt, wenn du ihn betrachtest und wenn du mit ihm sprichst, ist bei ihm auch ein Prozess und eine Entwicklung auch schon statten gegangen, wo er auch super zufrieden jetzt ist, wie es auch hier läuft. So, und die Frage, die er sich auch stellen muss, was kommt denn nach dem SV Meppen? Kommt was Besseres? Kommt was Schlechteres? Habe ich alles, was ich hier brauche, um Fußball zu spielen und mein Privatleben zu kombinieren? So, und wir befinden uns im regelmäßigen Austausch, so wie auch jetzt hier im Trainingslager, wo man auch die Zeit auch super gut nutzen kann, einfach um auch detaillierter zu sprechen. Ja, und wie gesagt, wir sind da noch entspannt, sage ich mal, was das angeht, aber wissen auch ganz genau, dass er, wenn er weiter trifft, auch weiter begehrt ist für andere Vereine. Aber wir auch dementsprechend versuchen wollen, wenn er sich so weitergibt wie jetzt, ja, den auch halten möchten, natürlich.
Welche Signale hat er gesendet? Er hat im Podcast bei uns schon gesagt, Adrian hat seine Wertschätzung ausgedrückt und dass er mit Adrian auf jeden Fall auch schon drüber gesprochen hat. Also er kann es sich schon vorstellen, hier zu bleiben. Das ist nicht ausgeschlossen.
Er hat ja seine Liebe, glaube ich, auch gefunden hier. Ne? Also wie jeder, glaube ich, hier im Emsland, der seine Liebe hier findet. Nein, also Marek fühlt sich pudelwohl. Und Marek hat auch signalisiert, dass er diesen Weg, den wir jetzt gerade gehen, auch gerne begleiten möchte. Und klar polarisiert er, ne, mit seiner Art. Ne? Er ist ja auch groß und manchmal macht er auch vielleicht diesen ein, zwei Meter nicht. Aber nochmal, er macht es gerade richtig gut und bei ihm ist auch eine Entwicklung zu sehen. Ja, charakterlich, aber auch sportlich. So, und er muss sich halt die Frage stellen, oder er sollte sich die Frage stellen, ist es genau der Weg, den ich gehen möchte mit dem SV Meppen? Wir sagen ja. Und dann muss er auch für sich entscheiden, ja, möchte ich das machen oder nicht.
Ja, ihr könnt natürlich nicht ewig warten, weil ihr auch planen müsst, wenn ihr von ihm ein Signal bekommt. Habt ihr ihm eine Deadline gesetzt?
Nein, das machen wir nicht. Also am Ende ist es so, dass der Markt oder jetzt gerade keine Anfrage reinkam, nichts, also wovon wir wissen. So, von daher sind wir, wie gesagt, regelmäßig im Austausch. Und das ist ja auch so eine Position, die ich ja begleite, dass ich einfach auch wieder immer in Gesprächen komme. Du, Marek, das sieht sehr gut aus, was du gerade machst, mach weiter so, ne? Aber ihm die Pistole jetzt auf die Brust zu drücken, das wäre auch, glaube ich, das falsche Zeichen meiner Meinung nach, weil am Ende sind wir jetzt hier, um einfach die Basis zu schaffen, Gespräche zu führen, ja, da gehört auch ein Vertrag dazu, natürlich, aber da sind Heiner und ich auch mit ihm im Austausch und wie gesagt, wir sind gewillt, mit sehr, sehr vielen Jungs zu verlängern, aber da hat, glaube ich, Adrian auch schon mal im Interview auch schon gesagt, dass wir da Gespräche führen, dass wir das auch signalisieren. Am Ende müssen wir halt gucken, kommen wir in den DFB-Pokal? Ne? Das ist schon mal ein Faktor, wo wir auch wieder ein Einnahmen haben, was meinen Etat auch wieder erhöht. Und wie gesagt, Marek und auch viele andere Jungs, ist ja nicht nur Marek, machen es gerade richtig gut. Und wir sind gewillt, mit einem Großteil auch zu verlängern.
Ja, es enden ja auch die Leihen von Christopher Schepp, der von Arminia Bielefeld ausgeliehen ist, und Yid Karademir, VfL Osnabrück. Die werden normalerweise im Sommer zu ihren Vereinen zurück müssen auch. Haben Sie vielleicht auch schon gesagt, Sie können sich vorstellen, beim SV Meppen zu bleiben? Oder ist das erst noch Zukunftsmusik, weil sowieso der andere Verein am längeren Hebel sitzt?
Zuerst gehören die halt Arminia Bielefeld und VfL Osnabrück. Das ist einfach Fakt. Und dennoch spielen sie für den SV Meppen und das machen sie gerade richtig gut. Und wir sind super froh, dass wir die beiden Jungs haben. Und nochmal, wenn man Kara betrachtet, der kommt aus Nordhorn, hat bei uns auch im Nachwuchsleistungszentrum gespielt, ist dann quasi jetzt beim Osnabrück, war hinten dran, hat seine Chance auch gesehen. Und wir bieten ihm einfach die Plattform gerade und er fühlt sich super, super wohl und genauso wie Scheppi auch. Beide sind auch klar Themen für uns. Wir wollen die so gut es geht auch behalten, das ist klar, das haben wir auch beiden signalisiert. Aber am Ende ist es eine Entscheidung, die VfL Osnabrück und auch Arminia Bielefeld für sich beantworten müssen. Planen wir mit ihnen, planen wir nicht mit ihnen? Können wir das auch bieten, was die beiden Jungs sich überhaupt vorstellen? Oder wollen die auch einen nächsten Step gehen? Und das sind so Fragen, da müsste Kara und aber auch Schepp sich auch beide fragen oder die Frage stellen, wollen sie den Weg weitergehen mit dem SV Meppen oder nicht? Und wie gesagt, wir sind gewillt, das zu machen, weil beide super, super gut sind.
Ja, wird in diesem Winter noch was passieren? Ich meine, Finn Seidel hat sich leider das Kreuzband gerissen. Er wird sich möglicherweise die Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Tobias Miesner ist noch angeschlagen. Lukas Eixler, Bruno Soares. Kader ist schon relativ dünn, auch hier im Trainingslager, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr habt in den letzten Jahren nicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Winterzugängen. Also da sind einige wichtige Spieler auch gekommen. Marcel Gebers, Dennis Geiger und so weiter. Ist da noch was möglich bei euch?
Also wir haben nicht viel Geld, das muss man ganz klar sagen. Also wir befinden uns in diesem Konsolidierungsjahr, wo wir auch wirklich auf jeden Cent achten müssen, weil das tat uns schon weh, der Abstieg aus der dritten Liga, was finanziell uns angeht. Wir sondieren den Markt, wir halten immer Augen und Ohren offen und schauen, was der Markt auch hergibt. Das muss Sinn machen, ja, muss auch finanziell Sinn machen. Und da wollen wir auch keine wilde Sau spielen. Und Bruno kommt nächste Woche wieder nach dem Trainingslager, steigt wieder ins Mannschaftstraining ein. Lukas Eixler auch. Bei Tobi sieht der Heilungsprozess auch gut aus, sodass er vielleicht Richtung Februar, März auch wieder dabei ist. Bei Finn müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil er ist schon gut dabei. Ja, aber wir wollen ihn auch nicht verheizen, weil wir haben ja noch einen Vertrag mit ihm. Nach der Saison. Also der hat ja noch ein Jahr mehr. So, und da haben wir vielleicht auch mehr Richtung nächste Saison hin. Da müssen wir halt einfach gucken. Und wie gesagt, wir haben einen guten Unterbau, wo wir auch Jungs wieder nachholen können. Wir haben viele auf dem Zettel. Und wenn man auch bedenkt, jetzt gegen Paderborn hat Luca Köster gespielt. Gegen Bocholt hat Finn Kramer gespielt. Ja, gegen Spelle hat damals Amimuya gespielt. Die beiden Zwillinge sind jetzt mit im Trainingslager. Und die machen es richtig gut. So, und genau diesen Weg wollen wir auch gehen. Wir wollen Jugendspieler mit integrieren. Wenn wir Externe holen, dann müssen die auch passen. Dann müssen die auch zu unserer Philosophie passen. Und wie gesagt, wir halten den Markt, schauen uns den weiter an. Ja, wollen aber keine wilde Sau spielen. Und am Ende müssen wir halt gucken, was finanziell auch noch möglich ist.
Ja, wir haben auch eine Fanfrage bekommen. Und zwar von Peter, der hat uns per Mail die Frage geschickt an emslandsport@noz.de. Ihr könnt euch gerne beteiligen, auch bei den nächsten Podcast, wenn ihr möchtet. Und zwar heißt seine Frage, kommen die Vorschläge beispielsweise ausschließlich vom Scout Jens Robben oder schaut sich David Vesogic in verschiedenen Ligen selbst Spiele an oder lässt man sich gegebenenfalls sogar hauptsächlich auf Vorschläge von bekannten Beratern ein?
Nein, es ist so, dass Jens auch klar natürlich, was Video angeht, den besseren Zugang hat. Ne? Er hat schon jahrelang für den SV Meppen auch gescoutet und so weiter. Mir war nur wichtig, wenn man das macht, gehen wir nach Profilen. Und wir müssen gewisse Profile erstellen, die auf den jeweiligen Positionen auch spielen können. Und das war in den letzten Jahren nicht so. Da ist man halt mehr darauf hingegangen, vielleicht der Berater X hat dann ein Spiel angeboten, ist das interessant für euch? Oh ja, klar, können wir mal gucken. Dennoch bin ich auch super viel unterwegs, schaue mir Fußballspiele an, wie Jens auch. Dennoch haben wir auch den einen oder anderen, den ich auch selber kenne, dann rufe ich an und frage, du, wie siehst du den gerade? Kannst du dir das vorstellen, dass der vielleicht raus kann aus seinem Vertrag oder kann das nicht? Das ist halt die Frage nach dem Netzwerk, was ihr immer quasi gestellt hat oder auch der Vorstand. Also man ist wirklich viel am Telefon, tauscht sich aus, aber genauso guckt man auch super viel Fußball, sei es am Laptop, sei es aber auch auf dem Platz. Und wie gesagt, für mich ist wichtig, dass wir nach Profilen gehen und nicht mehr nach Vita und nach Namen.
Wie plant ihr mit dem Trainer? Laut Transfermarkt endet der Vertrag im Sommer. Er selbst hat im Scherz gesagt, er könnte sich auch 20 Jahre beim SV Meppen vorstellen. Das würde natürlich auch heißen, dass er 20 Jahre unglaublich erfolgreich ist und sich hier im Prinzip auch ein Denkmal setzen könnte. Wie seid ihr da in Gesprächen?
Adrian und ich sind regelmäßig in Gesprächen. Ja. Und er macht einen Riesenjob. Aber wenn man ihn sieht, wie akribisch er von morgens bis abends das Training vorbereitet, in Zusammenhang mit oder in Zusammensetzung mit Putti und aber auch mit Torben Kampel und Maxi, aber auch mit Erik, dann ist das schon sehr, sehr gut. Und wir planen auch mit ihm. Also das steht außer Frage. Wie gesagt, er ist in eine Situation gekommen, hat eine Mannschaft vorgefunden, die ernst zusammengestellt hat, das auch nicht immer super einfach ist, wenn du irgendwie dann kommst und dann hast du eine Mannschaft vorzuführen oder hast dann hier, bitteschön, auf dem Silbertablett und das ist die Mannschaft, die du hast. Dennoch, Adrian und ich haben einen sehr innigen, offenen Austausch, regelmäßig, bindet mich auch sehr viel ein. Ja, in allen Sitzungen, Gespräche, vier Augen auf der Bank, ich will dieses Gefühl einfach mitbekommen, wie tickt er. Und man hat das Gespür auch, dass er die gleiche Sprache spricht der Jungs. Und das ist super, super wichtig. Ja? Und er auch menschlich einfach das sehr, sehr gut macht mit der Truppe. Und da führt auch jetzt gar nicht der Weg vorbei, irgendwie was anderes zu machen. Weil am Ende ist es vom Profil her ein Trainer, den wir auch gesucht haben, der auch diesen Prozess mitgehen möchte, den SV Meppen auch, den wir auch so sehen. Und da passt er auch rein. Und wie gesagt, wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Ja? Und der macht das gerade auch richtig gut. Und von daher freuen wir uns einfach auf die Rückrunde mit ihm.
Abschließende Frage. Hier steht zwar keine Glaskugel, aber was erwartest du von der zweiten Saisonhälfte? Meppen steht im Pokalfinale, ist aktuell Fünfter, hat noch ein paar Nachholspiele. Ja, deine Prognose, mit der wir dich dann im Sommer konfrontieren können.
Boah, das ist immer... gute Frage. Ich freue mich wahnsinnig auf das Pokalfinale. Ja, ich freue mich, dass viele Menschen ins Stadion zu uns nach Hause strömen werden. Es wird kein einfaches Spiel, definitiv nicht. Also Blau-Weiß-Lohne spielt auch sehr, sehr, oder je nachdem, Blau-Weiß-Lohne oder VfB Oldenburg, beides gute Mannschaften, werden uns alles abverlangen zu Hause. Und da hoffe ich so sehr, dass wir in die DFB-Pokal einziehen werden, weil das schon ein Highlight ist für die Jungs auch dann und auch für den Verein. Dementsprechend glaube ich, dass das wenn ich die Glaskugel mir angucke und ganz, ganz tief reinschaue, schon mein Wunsch ist. Und nochmal, die Jungs sollen einfach, solange es geht, da oben einfach schnuppern. Die sollen jedes Spiel Gas geben, ja, jedes Spiel so nehmen, wie es kommt. Ja, es werden sehr, sehr intensive Monate. Ja, ich glaube, 19 Spiele in drei Monaten, wo wir viele Leute ins Stadion locken können, ja, auswärts wie auch heim. Und das ist einfach der Wunsch. Und da wünsche ich mir einfach, dass alle verletzungsfrei bleiben, ja, gesund bleiben und weiter einfach diese Party, die wir jetzt bis dato gemacht haben, fortsetzen können. Ja. Und am Ende vielleicht das krönen können. Aber nochmal, das ist ein sehr, sehr weiter Weg, ein sehr langer Weg. Da sind super viele gute Mannschaften, die auch nach oben stehen, die auch hochgehen möchten. Gegebenenfalls noch eine Relegation, aber so weit, nochmal, wir dürfen nicht träumen, wir müssen Gas geben, dafür sind wir auch jetzt hier im Trainingslager und so schuften wir auch Tag für Tag. Also, ich möchte schon gerne oben sein, ja, Weiterspiele gewinnen, DFB-Pokaleinzug, das wäre schon cool und das würde ich mir so wünschen, ja.
David, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das angesichts der vielen Termine sehr zu schätzen. Dir persönlich und dem SV Meppen wünschen wir natürlich alles Gute und viel Erfolg. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit David Vesogic. Denkt bitte daran, dass ihr euch als Fans des SV Meppen daran beteiligen könnt und sollt. Schickt einfach eure Fragen oder Sprachnachrichten an emslandsport@noz.de oder per WhatsApp an die Nummer 01575 46 71 743. Wir geben wie immer rechtzeitig bekannt, wer der nächste Gast sein wird. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke, David.
Danke, Dieter.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.